So, guten Morgen. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich heiße Daniel Zuch und ich bin einige Male hier bei euch gewesen. Ich bringe Grüße auch von meiner Frau Rachel, die Kinderdienst heute hat in der Beheimgasse. Sie war heute eingeteilt für Kinderdienst, aber auch Grüße von der Baptistengemeinde Wien-Beheimgasse. Und das letzte Mal, dass ich hier war, war vor 3 Jahren, als ihr die Bundeskonferenz hier gehabt habt. Und ich habe mit Emil gesprochen und er hat gesagt, schon länger warst du nicht bei uns, Daniel. Und ich habe darüber nachgedacht und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Das ist schon länger her. Und ich freue mich sehr, wieder hier bei euch zu sein. Ich wurde gebeten, ein bisschen zu meiner Person zu sagen, für die, die mich nicht kennen. Ihr hört wahrscheinlich schon, dass ich nicht aus Österreich komme. Ich komme aus Amerika, aus den USA, Rachel und ich. Wir sind Gemeindegründer und sind vor 21 Jahren eigentlich nach Österreich gekommen. So, wir sind mehr als 20 Jahre hier im Lande. Das ist unsere Wahlheimat jetzt, lieber hier als in den USA. Auch wenn es sich entwickelt hat über die Jahre, wir haben 3 Kinder, 2 sind verheiratet und Carissa, unsere Tochter, und ihr Ehemann Joe, sie haben 2 Kinder, so wir sind auch Großvater und Großmutter. Und Carissa und die 2 Enkelkinder sind in Wien jetzt, sie fliegen nächste Woche am Samstag zurück. Und Carissas Ehemann Joe konnte nur 6 Tage hier bleiben wegen der Arbeit. Aber wir freuen uns sehr, dass Carissa und Maximilian und Will hier bei uns waren. Aber es ist sehr schön, wieder hier bei euch zu sein. Ihr habt viel auf dem Programm heute, habe ich erfahren. Ja, es gibt sehr viel und ich ringe ein bisschen mit der Länge der Predigt jetzt, damit es nicht zu lang wird für alle, besonders wenn die Kinder hier sind. Es gibt einen Spruch auf Englisch, der sagt, the mind can only absorb as much as the seat can endure. Kennt ihr das? The mind can only absorb as much as the seat can endure. Und so, ich werde mich bemühen, weil Abendmahl kommt später und alles. Aber ich freue mich sehr, dass an einem Sonntag, wo wir Dankbarkeit zum Ausdruck bringen können, dass wir wirklich Zuversicht haben können über gewisse Sachen im Leben. Wir dürfen Zuversicht haben über Gott, über die Identität von Jesus Christus. Und auch ableiten von seiner Identität dürfen wir als Menschen Zuversicht haben über unsere Identität, wenn wir Jesus Christus kennen. Und das ist nicht selbstverständlich. In der Entwicklung eines Kindes, besonders wenn sie in die Teenie-Jahre kommen, dann gibt es diese Suche, wer bin ich? Diese Frage kommt sehr hoch vor. Sehr, sehr stark vor. Und für viele wird es dann befestigt, wenn sie dann ein bisschen älter sind. Aber es gibt andere Menschen, die ihr Leben lang auf der Suche sind, wer bin ich? Wer bin ich? Wir haben in der Seelsorge Situationen erlebt. Menschen, die uns zugekommen sind, auch außerhalb der Gemeinde. Und eine Frau, jahrelang verheiratet mit 3, 4 Kindern, plötzlich auf der Suche ist, wer bin ich? Und verlässt die Familie, um sich selber zu entwickeln, weil sie auf der Suche ist und will die Frage beantwortet haben, wer bin ich? Ich bin davon überzeugt, dass der einzige Weg, um Zuversicht zu haben über die eigene Identität, der einzige Weg ist Sicherheit und Klarheit zu haben über die Identität Jesu und zu wissen, dass ich in ihm bin. Unsere Identität wird abgeleitet von der Identität Jesu Christi. Und wenn das so ist, haben wir sehr viele Gründe, dankbar zu sein, auch am Erntedankfest. Und ich möchte eine Bibelstelle auslegen heute, dass die Identität Jesu ganz klar und deutlich auf den Punkt bringt. Und es ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Eigentlich ist es in zwei von den anderen Evangelien auch. Aber ich möchte lesen aus Lukas 5, 17 bis Vers 26. Lukas-Evangelium 5, 17 bis 26. Das ist eine bekannte Bibelstelle. Die Kindergottesdienst machen, hier Kinderprogramm, Jüngste machen, haben wahrscheinlich diese Bibelstelle mehrmals gelehrt. Aber es ist eine Bibelstelle mit sehr viel Tiefe. Ich lese aus der Neue Genfer Übersetzung, okay? Und es ist Lukas 5, 17 bis 26. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzlehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf eine Tragbare. Sie versuchten ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer begannen sich Gedanken zu machen. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht? Fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder? Steh auf und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte, und ging Gott lobend und preisend nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voll Ehrfurcht sagten sie: Heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Wenn man ein bisschen von dem Zusammenhang her dieses anschaut, dann weiß man, dass sie in Kapernaum sind. Und das war das Zentrum des Wirken Jesu in Galiläa, als er in Galiläa war. Und er hat angefangen oben im Norden in Galiläa. Jesus ist dabei zu lehren. Und es steht auch, dass der Kraft Gottes, der Heilige Geist dabei war, dass Heilungen geschehen sind. Sie sind sehr wahrscheinlich in dem Haus von Petrus. Jesus hat die Mutter von Petrus schon geheilt. Und es deutet darauf hin, dass sie sehr wahrscheinlich in dem Haus von Petrus und von seiner Mutter waren, als dies geschehen ist. Und er hat in dieser Zeit in seinem Dienst, nachdem er angefangen hat, in der Öffentlichkeit zu dienen, eine steigende Popularität. Menschen waren zu ihm angezogen. Und man kann das sehr gut verstehen. Aber gleichzeitig in dieser Zeit waren mehr und mehr Menschen, die seine Feinde geworden sind, oder ihre Feindschaft ist noch deutlicher zum Ausdruck gebracht. Dabei waren Menschen, die neugierig waren, die ihm tatsächlich zuhören wollten, und die ihm nur dabei in einem Fehler ertappen wollten. Es war diese Mischung von Menschen in dem Haus von Petrus. Die Kraft Gottes war aber auch dabei. Und was ist geschehen? Was ist geschehen in dieser Situation, wo es so eindeutig geworden ist, hier am Anfang des Dienstes Jesus, wer er ist, was seine eigene Identität wirklich ist? Er ist in diesem Haus. Es war boomvoll von Menschen. So voll, dass auch diese Freunde, die einen Gelähmten, okay, die einen kranken Freund gehabt haben, nicht hineinkommen konnten. So, was haben sie gemacht? Sie sind kreativ geworden. Sie sind hinaufgestiegen aufs Dach, und wie die Häuser damals waren, haben sie begonnen, durch das Dach zu graben, und sie haben den Mann, ihren Freund, hinuntergelassen, steht in der Schrift jetzt, direkt vor Jesus. Und stellt euch vor, dass ihr in diesem Haus seid. Wie würdet ihr darauf reagieren? Wie würden wir reagieren, wenn ein Fuß durchs Dach jetzt runterkommt? Na, nicht vergessen, es war das Haus von Petrus. Was hat Petrus gedacht? Warte mal, das ist mein Haus, das ist meine Mutter lebt hier. Was ist? Oder das Schutt kommt runter auf die Köpfe. Wie hat Jesus reagiert? Wie haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die dabei waren, reagiert? Interessant, dass es Jesus gar nicht aus der Bahn geworfen hat. Er hat sich eigentlich sehr gefreut. Er hat sich nicht aufgeregt, dass seine Lehrstunde unterbrochen wurde. Er hat es sogar gesehen als Teil von was er lernen wollte. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie waren wahrscheinlich dort, die Jesus ertappen wollten in einem Fehler. Sie waren wahrscheinlich dort und haben wahrscheinlich gedacht, na, sehen wir, was dieser jetzt macht. Schauen wir, wie er darauf reagiert. Und Jesus war nicht verärgert, weil sein Unterricht unterbrochen wurde. Er hat sich gefreut. Und es steht in Vers 20, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Wow. Deine Sünde sind dir vergeben. Was spielt sich hier ab? Weil damals war eine Lehre unter den Juden, dass alle Krankheiten eine Strafe für Sünde waren. Na, das stimmt nicht. Okay? Alle Krankheit kommt aus der Sünde heraus, dass Menschen gefallen sind. Okay? Das können wir mit Sicherheit sagen. Aber wenn jemand krank wird, das heißt nicht, dass sie gesündigt haben und das eine Strafe für eine bestimmte Sünde ist. Aber das ist, was viele Menschen damals geglaubt haben. Es ist auch, was gelehrt wurde. Und es kann sehr wohl sein, dass dieser Gelähmte zu Jesus kommen wollte, nicht nur um Heilung zu erleben, sondern weil es ihm so bewusst war, dass er Sünder war. Dass das in dieser Situation zusammengebracht wurde in seinen Gedanken. Und die vier Freunde, die Freunde wollten, dass ihren Freund geheilt wird. Sie sind kreativ geworden. Er ist hinuntergelassen, direkt vor Jesus. Und Jesus hat auf den Glauben reagiert. Und manche denken, das ist okay, er hat ihren Glauben gesehen. Und das ist, als ob es der Glaube von dem anderen war, dass das veranlasst hat. Aber es steht nichts im Text, das irgendwie darauf hinweist, dass der Gelähmte selber nicht geglaubt hat. Er war unter diesen Menschen der eine, der geglaubt hat. Und Jesus hat diesen Glauben gesehen. Und er hat darauf reagiert. Nicht vergessen, dieser Mann war wahrscheinlich dort mit der Überzeugung, dass er auch Sünde war. Und Jesus hat darauf reagiert und er hat gesagt, mein Freund, deine Sünde sind dir vergeben. Jesus freut sich immer, immer noch über Menschen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Und wenn Jesus heute hier in diesem Raum wäre, und er ist hier unter uns in diesem Raum, was sieht er in uns? Sieht er Vertrauen? Wir werden sehen, dass Vertrauen zu Jesus hat auch Raum für Zweifel. Okay, Zweifel ist nicht auszuschließen. Aber sieht er ein Vertrauen in unseren Herzen? Sieht er Vertrauen von Baptistengemeinde Immanuel hier in Neusiedl? Er freut sich sehr, wenn Menschen Vertrauen auf ihn setzen, und er reagiert darauf. Er hat den Glauben der Männer in den Mittelpunkt gestellt, aber zweitens, Jesus hat die Zweifel der Pharisäer in Fragen gestellt. Und wir sehen das ab Vers 21. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer begannen sich Gedanken zu machen. Okay? Es ist klar in der Schrift, sie haben nur begonnen darüber nachzudenken. Und was sie gedacht haben, niemand kann Sünde vergeben außer Gott. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht? Sie haben begonnen, nur Gedanken zu machen, und Jesus hat es gewusst. Er hat gewusst, was sie denken. Und die Pharisäer haben Recht gehabt in einem Sinne. Nur Gott kann Sünde vergeben. Sie haben vollkommen Recht gehabt an dem Punkt. Aber sie lag total falsch an einem anderen. Sie haben gesagt, dass das Gottes, oder haben gedacht zu dem Punkt, dass das Gotteslästerung war, aber sie schuldig waren mit Gotteslästerung und Jesus nicht. Was hat Jesus gemacht? Er hat auch darauf reagiert, und er hat dann eine Frage gestellt. Warum gebt ihr solche Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Stell dir vor, dass du Pharisäer, Schriftgelehrter bist. Du hast gelehrt oder du hast gedacht über was Jesus gerade gesagt hat: Mein Freund, deine Sünde sind dir vergeben. Und du denkst, nur denkst, Gotteslästerung. Und Jesus schaut dich an und sagt: Warum denkst du so? Boah. Er konnte sie total durchblicken. Er hat gesehen, was sie gedacht haben, was im Herzen waren, von denen aus auch. Und er hat diese Zweifel in Frage gestellt, nicht um sie niederzumachen, sondern um sie zu verändern. Und damit die Menschen, die anwesend waren, auch etwas Wichtiges erfahren konnten. Jesus hat die Pharisäer und Schriftgelehrten durchschaut, Vers 22, und ihre Zweifel entblößt, um ihnen den Weg zum Glauben zu ermöglichen. Und so ist es mit Gott heutzutage. Wenn Gott uns konfrontiert mit Sachen in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind, die zu verändern sind, es ist nicht, um uns niederzumachen. Es ist, damit wir bewusst wird, wie fähig er ist, uns zu verändern. Und er will, dass wir uns bewegen von Zweifel zum Vertrauen. Ehrliche Fragen und ehrliche Zweifel können letztlich auch zum Glauben führen, wenn man mit der Wahrheit und Wirklichkeit Jesu konfrontiert wird. Fragen, ehrliche Fragen und ehrliche Zweifel sind nicht etwas, dass man sagt, oh, das ist so schlecht, dass ich das habe. Aber entscheidend ist, was mag ich damit dann? Wo wohin gehe ich für Antworten auf diese Fragen? Wohin oder zu wem gehe ich mit meinem Zweifel? Und die Begegnung mit Jesus, die Begegnung mit Jesus wird zeigen, ob die Zweifel und Fragen aufrichtig sind oder nicht. Manche Menschen haben Fragen und Zweifel nur als Vorwand, um nicht zu glauben. Und wenn ihr, vielleicht habt ihr dasselbe erlebt, vielleicht in Begegnungen mit anderen Menschen, in Gesprächen, es kommt Frage nach Frage nach Frage. Und das ist an und für sich keine schlechte Sache. Aber es gibt Menschen, die eigentlich nicht auf der Suche nach Antworten sind mit den Fragen. Es ist nur eine Rechtfertigung, um nicht zu glauben, weil diese Frage und diese Frage und diese Frage nicht geglaubt werden kann. Aber ehrliche Fragen und ehrliche Zweifel, wenn es zu Jesus gebracht wird, ist etwas, das zum Glauben und Vertrauen in Jesus Christus führen kann. Jesus hat die Zweifel der Pharisäer in Frage gestellt. Und dann hat er etwas gemacht, das Unglaubliches. Er hat seine Vollmacht und eigentlich seine Identität unter Beweis gestellt. Wie hat Jesus diese Beschuldigung der Gotteslästerung erwidert? Und wie Jesus das sehr oft macht, hat er es mit einer Frage gemeint. Ich hasse das. Ich hasse es, wenn ich eine Frage habe und eine andere Frage zu mir kommt, egal ob es von Gott ist oder von meiner Frau. Aber sehr oft ist das am wirksamsten eine Frage, weil wir noch mehr hineinsteigen müssen in den Nachdenken und in diese Auseinandersetzung mit unserem eigenen Herzen. Einfach eine Antwort zu hören, ich sage, okay, abgehakt. Aber wenn es eine Frage ist und wir noch tiefer hineinbezogen werden müssen in diese Auseinandersetzung mit uns selber, das ist unangenehm, aber sehr wirksam, um wirklich Antworten zu finden. Und Jesus hat diese Beschuldigung der Gotteslästerung erwidert mit einer Frage, Vers 23. Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh umher? Was ist leichter zu sagen? Okay, das ist wichtig, zu sagen. Was ist leichter zu sagen? Ich frage euch, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, ein Mann, der behindert war, gelähmt war, nimm dein Bett, geh hinaus. Was ist leichter zu sagen? Das ist, warum? Ja, eben. Wenn ich sagen würde, deine Sünden sind dir vergeben, wie kann man das beweisen, bestätigen lassen? Ich meine, wir haben kein Gerät, Vergebungsgerät, das wir auf den Kopf geben können, wo jemand sagt, ja, Vergebung ist geschehen. So etwas gibt es nicht. Damals nicht und auch heute nicht. Aber wenn ein Mann, der gelähmt war, geheilt wird, jemand, der nicht selber nicht gehen konnte, sein eigenes Bett mitnehmen konnte, hinausgehen könnte, das wäre was, das ein Beweis war, dass eine Bestätigung war oder ist. Das, was Jesus gesagt hat über die Sündervergebung, auch wirklich gestimmt hat. Und er treibt sich selber in die Ecke mit dieser Frage. Er bewegt sich in einer Situation, wo wenn es nicht geschieht, kann er alles vergessen. Was er gerade gesagt hat vorher. Wenn es nicht geschehen würde, dass dieser Mann geheilt wird, dann gab es Grund daran nicht zu glauben, dass Jesus wirklich die Vollmacht gehabt hat, Sünden zu vergeben. Und er treibt sich in die Ecke, er treibt sich in eine Situation, wo es, auf, wir sagen auf Englisch, either put up or shut up. Okay? Either put up or shut up. Legt es auf den Tisch. Und was ist geschehen? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbar und geh nach Hause. Er redet zu den Menschen, ich weiß nicht, wie es ist, und dann kommt er vorne, steh auf, nimm dein Bett, du darfst nach Hause gehen. Du darfst nach Hause gehen. Und was ist geschehen? Es steht hier sofort. Stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bade, auf der er gelegen hatte, und ging Gott loben und preisen nach Hause. Ich wünsche mir, dass ich das in YouTube anschauen konnte. Wow! Ich wünsche mir, dass ich das sehen konnte. Wie das war, dieser Mann, wie er aufsteht und sagt, Halleluja, tanzend, vielleicht, hinausgeht. Und es steht, dass die Reaktion von den meisten anderen, die gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott, voll Ehrfurcht sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Diese Situation, in der Jesus Christus seine Identität auf den Punkt gebracht hat, seine Vollmacht auf den Punkt gebracht hat, war so wichtig am Anfang seines Dienstes, dass es ein Zeichen gesetzt hat, dass sein ganzen Dienst eigentlich gekennzeichnet hat. Weil wenn man durch die Evangelien weiterliest, man sieht, es ist ständig eine Auseinandersetzung der Menschen mit wer ist dieser Jesus Christus. Es ist um seine Identität gegangen. Und die Vergebung, die er hier ausgesprochen hat, ist etwas, das möglich war, weil 3 Jahre später ungefähr ist er selber aufs Kreuz gegangen, stellvertretend für Menschen, freiwillig für Menschen, aus der Liebe, mit der Liebe des Vaters, um stellvertretend für sie zu sterben und all ihre Strafe auf sich selber zu nehmen. Und wir werden das wieder vor Augen führen in ein paar Minuten mit Abendmahl. Diese unglaubliche Retterliebe unter drei einigen Gottes, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er ist gestorben, stellvertretend für andere Menschen, und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten, als der größte Beweis, den es je geben konnte, dass diese Opfer Jesu Christi wirksam ist und dass alle, die an ihn glauben, wirklich Vergebung erleben und seine Nachfolger werden können. Hier in diesem Leben und in aller Ewigkeit. Ich habe angefangen in dieser Predigt mit einer Frage oder mit einigen Gedanken über die Suche nach der eigenen Identität. Und ich habe keine Ahnung, ich kenne einige von euch hier ein bisschen, aber einige kenne ich überhaupt nicht. Aber ich würde sagen, dass sehr wahrscheinlich viele in diesem Raum auf der Suche nach der eigenen Identität sind. Die Frage, wer bin ich eigentlich, ist wahrscheinlich etwas, das euch sehr beschäftigt. Das würde mich nicht überraschen. Und ich möchte euch ermutigen, zur richtigen Quelle zu gehen, um Antworten auf diese Frage zu bekommen. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, um Fragen zu bekommen auf Antworten zu bekommen auf die Frage, wer bin ich, ist nur zu finden, letztendlich in der Auseinandersetzung mit der Identität Jesu Christi und uns zu finden in ihm und in wie er uns sieht und was er über uns sagt, was die Schrift über uns Menschen sagt. Das ist die Quelle, Jesus Christus und sein Wort, um Antworten auf die Fragen zu bekommen. Frage zu bekommen, wer bin ich, was ist meine Identität? Und die Identität Jesu Christi steht eindeutig fest und klar. Jesus Christus ist Gott, der Sohn. Er hat das gezeigt, durch was geschehen ist hier im Lukas Kapitel 5 und durch die Evangelium. Ist es so klar. Und C.S. Lewis, der Schreiber, hat Folgendes gesagt. Ein Mann, der als normaler Sterblicher so geredet hätte wie Jesus, wäre keineswegs ein bewunderter religiöser Lehrmeister gewesen. Er wäre entweder ein Schlafwandler, ein Verrückter, der sich selbst für ein Spiegelei hält, oder er wäre der leibhaftig Satan. Wir müssen uns entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes oder ein Verrückter oder etwas noch Schlimmeres. Aber lassen wir doch bitte nicht diesen herablassenden Unsinn gelten, dass er ein gewöhnlicher Sterblicher in Rolle eines großartigen Lehrers gewesen sei. Diese Möglichkeit hat er uns nicht gelassen. Er hatte sie niemals beabsichtigt. Amen.